Guten Morgen, herzlich willkommen euch allen. Ganz besonders möchte ich heute Morgen alle Mütter herzlich willkommen heißen. Es ist Muttertag und darum wünsche ich euch als Mütter ganz besonders einen schönen, wunderbaren, grossartigen Tag. Wir sind in unserer Predigtreihe über Glaubenshelden und wir kommen heute bereits zum sechsten Glaubensheldin, Glaubensheld. Und ich hoffe, ihr habt wirklich gemerkt, was der Titel von der Predigtreihe ausgesagt hat. Glaubenshelden sind Menschen wie du und ich. Es ist Gott, der uns mit unseren Grenzen und Schwächen nimmt und nachher seine Herrlichkeit dazu tut. Und so wird etwas daraus, das unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten bei weitem übersteigen. Und mir geht es darum, dass du dich darauf einlässt und dass du den Blick von deinen Möglichkeiten und deinem nicht durch dein Denken begrenzen lässt, sondern dass du dich an Gott und seiner Allmacht und Liebe orientierst und so auch parat bist, dass Gott dich weiterführen darf, als du dir selber überhaupt kannst vorstellen. Genau. Heute möchte ich den Nehemia vorstellen, ein Glaubensheld aus dem Alten Testament. Er ist Jude. Er lebt etwa in der Zeit so 450 Jahre vor Christus. Wir müssen wissen, 140 Jahre vor dieser Zeit haben die Babylonier Jerusalem eingenommen, zerstört, abgebrannt und die Bevölkerung nach Babylon deportiert. Das ist eben 140 Jahre her, eine lange Zeit. Der Nehemia hat also weder seine Heimat noch Jerusalem auch je einmal besucht, selber gesehen und schon gar nicht die Deportation selber erlebt. Die Menschen, die das erlebt haben, die sind zu dieser Zeit längst gestorben gewesen. Neue Generationen sind gekommen und man hat sich an das Leben im Ausland gewöhnt. Und eben, hier ist der Nehemia. Er steht mit beiden Beinen in seinem Leben und er hat sich offenbar so gut bewährt, dass er zu einem hohen Beamten vom König aufgestiegen ist. Er ist nach beim König dran und hat durch seine Stellung einen entsprechend grossen Einfluss. Man könnte sagen, er steht mit seinem Leben, er ist der gemachte Mann. Erfolgreich, angesehen, einflussreich und auch im finanziellen Bereich reich. Aber, obwohl es so viel gibt, was von seinem Hintergrund, von all dem drum und dran, ihn könnte vom Glauben und von der Beziehung zu Gott ablenken, trotz der vielen Arbeit, der hohen Stellung, der heidnischen Kultur, die ihn umgibt, trotz der Arbeit und trotzdem er weit weg ist von Jerusalem, brennt sein Herz für sein Volk, für Jerusalem und für Gott. Und er weiss natürlich auch, dass seit ein paar Jahrzehnten die ersten deportierten Juden wieder zurückkehren konnten, zurück auf Jerusalem und wieder dort dürfen wohnen. Es gibt also Hoffnung für sein Volk. Und nachher kommt der Tag, wo er Besucher überkommt von Jerusalem. Und sofort will er haargenau wissen, wie geht es den Leuten dort, wie läuft es, wie ist das alles. Aber er bekommt gar keinen guten Bericht. Im Nehemia-Buch, im 1. Kapitel, Vers 3, heisst es: Die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Der Bericht trifft ihn bis tief hinein. Er grennt, er trauert tagelang, er betet, er fastet, er fährt an, seine Schuld, seine Sünde und die Sünde vom Volk bekennen. Und nachher legt er Gott in den Ohren, er betet zu ihm und sagt, bringt Gott die Versprechen, die Gott dem Volk gemacht hat, von der Gnade, dass wenn sie umkehren, dass Gott wird Gnade üben. Und so bittet er Gott über eine längere Zeit um Hilfe, um Gnade. Und in diesem Kummerin hat er natürlich weiterhin seine Arbeit gemacht beim König. Und wo der König, den er ihm als Mundschenk gedient hat, gemerkt hat, dass der Nehemia traurig ist, kommt zu einem Gespräch. Und der Nehemia bittet nicht nur, dass er die weite Reise auf Jerusalem darf machen, um die schützende Stadtmauer darf aufbauen, sondern er wird kühn und bittet der König, dass er auch noch gerade in den Weg leitet, dass der Nehemia aus dem königlichen Forst mit Holz versorgt wird, wenn er dort ist. Und tatsächlich, der König erlaubt ihm zu reisen. Der König gibt ihm Briefe mit, dass er Holz bekommen kann. Und so ausgerüstet macht er sich auf die lange Reise nach Jerusalem. Und nachher, als er dort ist, ganz entschlossen hinter die Arbeit. Von der Besichtigung der Trümmer, über die Rekrutierung und die Einteilung der Arbeiter, über die Organisation der eigentlichen Arbeit, nachher der Umgang mit Feindseligkeiten, sowohl von außen in der Umgebung als auch von innen, von Leuten, die mit ihm nicht einverstanden sind. Er zieht das Projekt Stadtmauer konsequent und entschlossen durch. Bis er scheinbar das Unmögliche schafft. Es braucht ein bisschen mehr als 7 Wochen und die Stadtmauer steht. Hier sind eingesetzt. Und so bekommen die Bewohner Sicherheit und ich glaube auch noch ein Stück Identität in ihrer Stadt. Was für ein grossartiges Werk, was für ein Held, der das in die Wege gelegt hat. Natürlich hat er nicht selber gebaut, aber einfach er war der, der das angepackt hat. Die Geschichte von Nehemia, die wir im Alten Testament finden, ist spannend zu lesen. Und in seinem Beispiel kann man beobachten, wie man eine Vision von Gott kann durchziehen und ins Ziel kommt. Dieser Mann ermutigt mich, wenn ich an unsere Aufgabe und Berufung denke, die wir als Gemeinde haben. Wenn ich daran denke, wie viele Leute es im Seeland gibt und wie wenig Gemeinden. Wie gross unsere Arbeit gerade auch als Pfimi ist und als jeder Einzelne von uns, wo wir doch von Gott beauftragt sind, seine Liebe und seine Botschaft zu den Menschen zu bringen. Darum möchte ich den Nehemia nehmen und uns als Vorbild heransetzen. Sein Dienst und sein Erfolg sind grossartig. Aber denken wir daran, Glaubenshelden sind Menschen wie du und ich. Das gilt auch für den Nehemia. Ich meine, er steht am Anfang von dieser Geschichte, die ich jetzt hier kurz zusammengefasst habe, mit seinem Alltag, mit seinen Erfordernissen, mit den Herausforderungen. Und übrigens, nach dem Bau der Stadtmauer, wo er dann noch eine Zeit lang dort ist, kehrt er wieder zurück zum König in seine Arbeit. Natürlich, sein Umfeld hat anders ausgesehen als unser Umfeld heute. Aber sein Leben war von den höchsten und tiefsten prägt, wie unser Leben auch. Er hat als hoher Beamter einfach seinen Job gehabt und ihn auch gemacht. Eigentlich passt doch das ganz gut in unsere Reihe von Menschen wie du und ich. Aber aus meiner Sicht zeichnen ihn 3 Sachen aus und die möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen ins Zentrum rücken. Erstens, Gott im Zentrum. Obwohl er im Ausland ist, obwohl er einen guten Job hat, und zwar nicht etwa einen Priesterjob oder so, sondern einfach einen normalen Job, könnte man sagen. Obwohl seine Familie doch seit über 100 Jahren weg ist von Jerusalem. Nimmt die Stadt Gottes, nimmt seine Beziehung zu Gott in seinem Denken und in seinem Herz immer eine zentrale Stellung ein. Ich meine, wenn man sein Leben sieht, kann man sagen, er könnte 1000 Ausreden bringen. Kein Mensch würde es ihm verübeln. Ja, durch seine Reise und den Bau der Mauer bringt er sich selber in Lebensgefahr. Wahrscheinlich auch schon nur, weil er so eine kühne Anfrage an den König gestellt hat. Das war dann nicht Demokratie gewesen. Aber nichts, gar nichts, kann seine Leidenschaft für Gott ersticken. Gott steht im Zentrum. Das ist das Erste. Das Zweite, er sucht den Gott von Herzen. Er weiss, dass das Projekt nur gelingen kann, wenn Gott der Handelnde ist. Er ist nicht lebensmüde, aber er ist auch nicht glaubensmüde. In seinem Ringen wächst offenbar sowohl die Sicherheit, dass das gut und richtig ist, also die klare Vision, wie man die Mauer, die die Stadt schützen soll, wieder aufbauen kann. Er weiss, dass alles, was er überkommt und erreicht, allein von Gott aus seiner Gnade kommt. Wir sehen das zum Beispiel in Nehemia 2,8. Nachdem er dem König die kühne Bitte vorgetragen hat, dass er gehen darf und auch noch das Holz bekommen, sagt er nachher, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Er baut also letztlich nicht auf sein diplomatisches Geschick oder auf seinen Einfluss, sondern er baut auf Gott. Er weiss, dass alles aus Gottes Gnade kommt und er hat nicht das Gefühl, dass er sich zuerst verdienen muss und es von ihm abhängig ist. Auch weil er es weiss, ist er auch bereit, so kühn zu bitten. Stellt uns vor die Frage, könnten wir auch ganz kühn bitten, Wir als Gemeinde. Zum Beispiel, Gott verdoppelt durch die Krise, die zur Zeit drinstehen, die Besucherzahl von unseren Gottesdienstbesuchern. Oder, Herr, schenke uns die Gemeinderäumlichkeiten, die wir brauchen, die wir in Zukunft werden brauchen, obwohl doch die Finanzen noch gar nicht reichen. Und so weiter. Übrigens, ich möchte euch ein Geheimnis lüften. Ich bete so. Das Evangelium ist eine so grossartige, befreiende und hilfreiche Botschaft, dass ich unbedingt will, dass die Menschen wissen, was Gott ihnen schenken möchte. Und dann möchte ich, dass wir die beste Infrastruktur und die besten Möglichkeiten haben und dass Gott schenkt, dass die Leute kommen. Ja, das wäre der zweite Aspekt, den ich beim Nehemia besonders darauf hinweisen möchte. Und das dritte, er haltet entschlossen an der Vision fest. Das ist für mich eigentlich das Kernstück, das wir vom Nehemia lernen können. Quasi der Schlüssel, die Frucht aus all dem heraus, was ich bisher gesagt habe. Und darum gebe ich dazu noch einen coolen Vers weiter, der mich für die Predigt, eigentlich für die ganze Predigt inspiriert hat. Der stammt aus dem Nehemia 6, Vers 3. Dort, wo die Finden vom Mauerbau einen Boden zum Nehemia geschickt haben und gesagt haben, hey, komm doch zu uns ab, wir wollen verhandeln über die Sache. Sie wollten ihn ablenken, sie wollten sogar irgendwie rauslocken, dass sie ihm Böses antun können. Aber der Nehemia ist völlig cool. Er gibt den Boten folgende Antwort. Ich habe eine grosse Arbeit zu tun und ich kann nicht hinunterkommen. Warum sollte die Arbeit ruhen, nur weil ich sie liegen ließe, um herabzukommen zu euch? Hey, geben wir uns selber. Und jeder Mensch und jeder Sache, die uns vom Auftrag von Gott abhalten will, auch diese coole Antwort. Es geht nicht, ich habe viel zu wichtige Aufgaben zu erledigen. Der Nehemia ist auf Gottes Sache so fokussiert, dass er sich durch nichts und niemand von seinem Tun abbringen lässt. Problem, wenn sie kommen, löst er sie. Und er hält immer ganz klar seinen Blick auf der Vision festgerichtet. Wenn sich die Umstände verändern, dann geht er darauf ein. Ja, er ist sogar bereit, persönliche Opfer zu bringen, wie wir an einer Stelle im Nehemia-Buch auch noch lesen. Also der Nehemia, der ist total fokussiert, für das Ziel von Gott zu erreichen. Gott im Zentrum, Gott von Herzen suchen und entschlossen an der Vision festhalten. Nehmen wir die drei Aspekte aus dem Leben von Nehemia vorbildhaft für uns. Machen wir das. Ich möchte nochmal durch die drei Punkte für uns jetzt durchgehen. Erstens, Gott gehört ins Zentrum von unserem Denken und unserem Herz. Ganz egal, wo du schaffst, ganz egal, wie dein Alltag aussieht, es ist zentral, dass in deinem Denken und in deinem Herz eine radikale Ordnung der Prioritäten besteht. Gott und seine Sachen mit zuerst. Am Nehemia sehen wir, dass das nicht bedeutet, immer fromm herumzurennen. Man kann das auch zum Beispiel mit einer anspruchsvollen und erfüllten beruflichen Tätigkeit tun, in einem herausfordernden Umfeld. Ob Gott bei dir an der ersten Stelle steht, ist letztlich schlicht und einfach eine Sache von deinem Herz. Was nachher nach außen sichtbar wird, das ist eigentlich nur noch die Auswirkung davon. Aber beim Nehemia sehen wir, dass die Auswirkung mächtig ist. Das ist das Erste, Gott im Zentrum. Das Zweite, lernen wir vom Nehemia, dass wir Gott eifrig suchen und ihm im Gebet uns ihm nachen und darum ringen, weil wir die äußere Not und den Auftrag von Gott sehen. Bitten wir Gott um ein klares und herrliches Eingreifen, dass er seine Herrlichkeit offenbart, dass er seine Macht zeigt. Zum Guten, dazu, dass wir wirklich unseren Auftrag erfüllen können, dass wir unsere Vision erreichen können. Ich meine damit nicht ein Bitti-Betti oder so, sondern ein kühnes Ringen, das davon ausgeht, dass Gott seine Verheißungen lassen in Erfüllung gehen, weil die Verheißungen Wahrheit sind. Und dass sie Wahrheit sind in unserer Generation, im Gebiet, wo wir die Verantwortung haben, du persönlich, wir als Gemeinde. Proklamier den Sieg von Jesus gerade mit in deine Herausforderung hinein. In die Herausforderung, die wir auch jetzt gerade in unserer Kultur, in unserem Land durchgehen. Sozial, gesundheitlich, wirtschaftlich. Gerade durch den Virus, durch den Lockdown, sind ganz neue Herausforderungen in uns dazukommen, dass wir gerade genau in das hinein Gottes Sieg proklamieren. Und das Dritte, halten wir entschlossen an der Vision fest. Im 2. Petrus 3, Vers 9 steht, was Gott will. Er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Unser Leitbild, das wir als Gemeinde haben, enthält die Vision auch von uns als Gemeinde. Also das Bild, wie wir auf unsere Situation anpasst, den Auftrag von Gott wollen mithelfen umzusetzen. Wir sind eine christliche Gemeinde für die Menschen im Seeland und bringen das Evangelium in Wort und Tat zu den Menschen her. Das steht zum Beispiel dort. Oder wir träumen davon und arbeiten darauf her, dass unsere Gemeinde im Seeland weitere Standorte aufbauen kann. Übrigens, auf unserer Webseite findest du das ganze Leitbild, wenn du mal studieren oder wieder studieren willst. Und Gott hat Fimi Bargen seit 94 Jahren durchgetragen. Grossartig. In dieser Zeit ist vielen Menschen gedient und geholfen worden. Grossartig. Aber es gibt noch mehr. So war es beim Nehemia und so ist es bei uns. Ich selber bin jetzt gleich seit 10 Jahren hier in der Gemeinde. Und ich bete seit dieser Zeit für Sachen, die ich bisher nur ansatzweise gesehen und erlebt habe. Es gibt noch mehr. Immer wieder stehen wir vor neuen und vielleicht auch alten Herausforderungen. Und gerade jetzt wissen wir ja, was so Herausforderungen sein können. Aber lassen wir uns laufen halten und ablenken oder halten wir an der Vision fest, wenn solche Herausforderungen dastehen? Glauben wir, dass die Gemeinde in ganz neuer und viel tieferer Weise ein Segen für die Menschen im Seeland wird sein? Nehmen wir den Nehemia zum Vorbild. Machen wir uns eins, vor Gott zu ringen und an der Arbeit dran zu bleiben. Uns von dem, was der Alltag finden und so weiter, die Umstände uns abbringen von diesem Auftrag, dass wir das nicht zulassen, dass wir festbleiben. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Und ich möchte sagen, eine Sache ist klar. Jesus ist von diesem Virus nicht lahmgelegt. Er hat keinen Lockdown. Seine Kraft bleibt. Und die grössten Wunder, wenn wir in der Bibel lesen, geschehen in Zeiten, wo die Not gross ist. Gott tut dann Wunder, nicht wenn alles sauber läuft, sondern dann, wenn wir herausgefordert sind, dann, wenn wir es brauchen. Wieso also nicht zum Beispiel jetzt? Jesus hat Sünde, ja sogar den Tod besiegt. Wie sollte er jetzt nicht in der Lage sein, in dieser Zeit zu helfen? Zusätzlich in allen Schwierigkeiten zu helfen? Zusätzlich uns noch zu überwinden machen? Im Römer 8, 31 bis 39 heisst es, dass wir als Menschen, als Christen zwar in vielen Kämpfen stehen, aber dass wir in allem weit überwinden. Nicht einfach knapp überleben, weit überwinden. Manchmal muss ich gegen meine eigenen Gedanken kämpfen, weil ich sagen, dass wir als Gemeinde doch hoffentlich wenigstens die Zeit jetzt möglichst schadlos überstehen. Und gegen diese Gedanken kämpfe ich, das reicht mir nicht. Ich bete darum, dass wir gestärkt rauskommen. Und dass wir anschliessend erleben, wie die Menschen anfangen, Jesus zu suchen, wie sie ihm begegnen, wie sie ihn kennenlernen. Und ich lade dich ein, das Gebet mit mir zu beten. Ich will das nicht allein tun, darum zu beten, dass wir gestärkt rauskommen, dass die Menschen ihn lernen kennen. Wir sind eine Gemeinde und wir haben den Auftrag gemeinsam. Für uns ist es unmöglich, aber mit Gott überwinden wir in allen Widerständen weit. Der Nehemia sagt, ich habe eine große Arbeit zu tun und kann nicht hinunterkommen. Warum sollte die Arbeit ruhen, nur weil ich sie liegen ließe, um herabzukommen zu euch? Amen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Vorbilder gibst wie der Nehemia, wo mit dir vorwärts gegangen sind, die auf dich gebaut haben, wo du zu ihnen gestanden bist, für ihnen zu zeigen, dass deine Macht grösser ist als unsere Grenzen, dass deine Herrlichkeit weiter lenkt als unsere Ideen. Und ich danke dir, dass das damals gegolten hat, in der Schwierigkeit, wo der Nehemia ist gestanden, und dass das heute gilt, in den Schwierigkeiten, wo wir stehen, sei das als Einzelpersonen, sei das als Gemeinde, oder eben als ganzes Land, oder sogar als ganze Weltbevölkerung. Danke vielmals, dass du stärker bist. Und ich möchte wirklich bitten und proklamieren, dass wir als deine Kinder und dass wir als Gemeinde aus dieser Zeit gestärkt rauskommen. Dass wir rausgehen können und ein wirklich lebendiges Zeugnis sein von deiner Grösse, von deiner Herrlichkeit, von deiner Gnade und deiner Liebe. Du jedes von uns, jedes, was jetzt gerade zulässt, ermutigen und uns stärken. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ich möchte noch zwei Fragen mitgeben. Erstens, steht Gott im Zentrum von deinem Herz? Suchst du ihn von ganzem Herz? Bist du radikal bereit, dich durch nichts und niemand davon abbringen, Gottes Auftrag zu erfüllen? Wo hat Gott dein Herz angesprochen? Nimm dir Zeit, ihm jetzt gerade eine Antwort zu geben. Das ist meine erste Frage oder Aufgabe in diesem Sinn. Und das Zweite, vielleicht hörst du die Predigt, aber für dich ist Gott irgendwie weit weg. Ja, er ist nur ein Gedanke für dich. Du kennst ihn gar nicht persönlich. Wenn das bei dir der Fall ist, dann lässt Gott dich ein, ihn persönlich kennenzulernen. Und ich möchte dich einladen, dass du dich bei mir melden darfst. Ich helfe dir gerne weiter. Ich möchte dir auch sagen, vielleicht würde dir helfen, die Predigt vom letzten Sonntag, wo ich über Paulus geredet habe, den Glaubensheld, weiterzukommen, wenn du Gott begegnen willst, wenn du ihn suchen willst. Dort habe ich ein paar Sachen dazu gesagt, die ich sehr wichtig finde dazu. Ich möchte euch, wer auch immer du bist, wenn auch immer du zuhörst, wo auch immer du jetzt gerade bist, dir einfach sagen, lass das, was Gott in dieser letzten Halbstunde dir aufs Herz gelegt hat, dich angesprochen hat, nicht einfach an dir vorübergehen. Gib eine Antwort. Nimm persönliche Zeit, du und Gott. Ja. Genau, damit wäre ich eigentlich am Schluss, aber ich habe jetzt noch so ein Anliegen. Zurzeit haben wir ja als Pfimi Bargen keine Gottesdienste in der Kapelle, sondern eben so wie der hier, online. Und damit fallen für uns auch unsere Sonntagskollekten weg. Bei unseren Finanzzahlen im März und im April sehen wir, dass uns einfach der Betrag in den Einnahmen mehr oder weniger fehlt. Ich möchte euch einfach darauf hinweisen und auf der anderen Seite möchte ich euch auch einfach für all die Beträge danken, die ihr einmalig und regelmässig via Bank und Post überweist. Die sind nämlich nach wie vor weitgehend da bei uns in der Gemeinde und das möchte ich euch wirklich herzlich danken. Ich möchte heute Morgen aber nicht nur bei dieser Information bleiben, sondern möchte euch einladen zu einer Kollekte von der äußeren Distanz und der inneren Verbundenheit. Die Kollekte soll aber nicht für uns als Gemeinde bestimmt sein, sondern für Menschen in weniger privilegierten Ländern als der Schweiz, die genau gleich mit dieser schwierigen Situation momentan kämpfen. Zum Beispiel in Albanien, wo die Menschen nach dem Erdbeben letzten Herbst jetzt noch unter dem Lockdown ganz besonders leiden. Unsere Bewegung, die Schweizerische Pfingstmission, SPM, hat dafür bereits 100'000 Franken als Soforthilfe bereitgestellt. Und wir sind als Gemeindeleiter angeschrieben worden, dass wir jetzt als Gemeinde mithelfen, dass der Betrag von diesen 100'000 wieder gedeckt werden kann. Oder wenn allenfalls noch mehr Mittel zur Verfügung sind, wir noch, auch noch weiter helfen kann. Und anstatt jetzt zu dem viel Wort zu machen, möchte ich euch einfach einladen, bleibt dabei. Es kommt ein kurzer Filmbeitrag über die Situation in Albanien und die Arbeit, die dort durch die SPM geschieht.
Dass wir die Arbeit hier tun dürfen. Im April ca. 250 Familien dürfen Lebensmittel bringen. Das ist wirklich ein grosser Segen sein. Weil viele leben von Hand ins Maul. Und die haben einfach von jedem Tag und sagen, es nicht mehr gehabt. Was so schön ist, wir haben ja bei den Lebensmitteln eine Schrift dazu tun, evangelistische Zeitschrift, die sie auch lesen dürfen, und wir einfach glauben, dass es einfach auswirklich hat.
Ja, das wär's zu diesem Film. Also, ihr seid herzlich eingeladen, euch mitzuhelfen, und freuen wir, wenn wir als Gemeinde hier auch wirklich solidarisch sind und mitmachen. Ihr könnt eure Beiträge, so wie es im Film gezeigt worden ist, im Konto von der SPM direkt einzahlen. Oder ihr könnt so auf das Konto von der Gemeinde einzahlen. Bei unserem Konto müsst ihr dazu einfach das Konto für die gemeinnützigen Dienste wählen. Und nachher bei Einzahlungen Vermerk machen, dass das für Soforthilfe Corona ist. Und dann werden wir das nachher von uns, der SPM, weiterleiten. Und so möchte ich im Namen von der SPM auch hier für uns mittragen, ganz herzlich danken. Ja, damit kommen wir wirklich jetzt zum Schluss. Das wär's für heute. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Denkt an eure Mütter, dass ihr ihnen dankt, dass ihr ihnen gratuliert, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Seid ganz lieb gegrüßt, noch mehr gesegnet und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Ich freue mich ganz besonders. Ich hoffe, dass wir irgendwann im Juni nachher auch wieder uns sehen können in einem richtigen Gottesdienst. Auf Wiedersehen.